Er kommt näher, unaufhaltsam, den Herbst meine ich, und wir suchen und finden diesmal die schönen Seiten. Die dritte Jahreszeit ist beliebt bei Menschen, die sich auf die Socken und die Stiefel machen, um sich zu bewegen. Nun mag man sagen, wandern wie langweilig, aber genau das stimmt nicht. Zugegeben, ich habe den Test im Spätsommer gemacht, glücklicherweise an Tagen, an denen die Temperaturen nicht ins Uferlose gestiegen sind und ein Regenschauer war auch mal dabei. Zudem geht es um ein Angebot, das mehr als verlockend ist, denn geführte Wanderungen sind garantiert, finden in unserem Zielgebiet auch bei geringer Teilnehmerzahl statt und sind zudem auch noch kostenfrei. Und es gibt noch mehr Vorteile und Anreize, über die wir reden sollten. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 108 mit Rüdiger Edelmann. Wo, was und wie kann man es machen? Wir sagen es. Jetzt, wo die Hitze langsam aber sicher nachlässt, kann man sich wieder etwas besser bewegen. Also war ich in den Bergen oder besser am Rand der Berge im wundervollen Chiemgau. Ein Ziel, das fast jedem Fitnessgrad gerecht wird. Berge in der Nähe, den Chiemsee im Blick und vor allem mit einem Bewegungsangebot für alle. So verspricht es Claudia Kreier von Chiemgau Tourismus.
Wandern im Chiemgau ist grundsätzlich schon mal davon geprägt, dass wir auf allen Ebenen Wanderangebote haben. Man kann also am Chiemsee entlang wandern, man kann an den Flussufern entlang wandern, man kann auf der mittleren Höhe wandern, also auf die Almen, und man kann dann wirklich alpin wandern, also die Gipfel besteigen und von da oben dann den Blick genießen, wieder runter auf den Chiemsee.
Wenn man jetzt mal das alpine Wandern weglässt, aber schon ein paar Höhenmeter zurücklegen will, dann gibt es offensichtlich reichliche Möglichkeiten, die gar nicht mal so anstrengend sind.
Also wenn man auf der mittleren Höhe unterwegs ist, da haben wir schon ab einer halben Stunde was anzubieten, wo man dann wirklich auch einen schönen Blick hat und eine schöne Alm hat und eine schöne Brotzeit. Das gehört ja auch immer dazu, dass man dann von der Sennerin bedient wird und eine frische Buttermilch bekommt oder Speckbrot oder ein Stück Kuchen. Und das gibt es wirklich tatsächlich schon ab einer halben oder dreiviertel Stunde relativ flachen Anstiegs. Und das ist dann nach oben hin sozusagen fast offen bei uns.
In Sachen Wandern hat man sich im Chiemgau auch richtig was einfallen lassen. Man muss nicht allein losstiefeln und unorientiert mit der Wanderkarte durch die Gegend laufen.
Für diesen neuen Chiemgauer Wanderherbst, der heuer Premiere hat, haben wir uns die Frage gestellt, was macht eigentlich den Chiemgau wirklich aus? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, das sind also die Almen, das ist der Chiemsee, das sind die Gipfel, das ist die Geschichte, zum Beispiel die Geschichte der Holzknechte, das ist die Natur und die Tatsache, dass im Chiemgau immer noch sehr viele Pflanzen wachsen, die woanders längst ausgestorben sind, was auch daran liegt, dass der Chiemgau zu immerhin 20% von Landschafts- oder Naturschutzgebieten bedeckt ist und wo tatsächlich auch noch sehr viele Pflanzen stehen. Deshalb gibt es zum Beispiel eine biologische Wanderung mit einem Botaniker, es gibt eine geologische Wanderung mit einem Geologen, der sich mit der Frage beschäftigt, wie sind die Alpen und besonders die Chiemgauer Alpen entstanden, welche Gesteinsarten findet man hier, was sind zum Beispiel die Maria-Ecker-Pfennige, es gibt so versteinerte kleine Pfennige, die dann der Dr. Darger bei der Wanderung dabei hat. Die Geschichte der Holzknechte, die auch den Chiemgau stark geprägt haben, sind Thema einer Wanderung. Die Geschichte der Schmuggler, die früher über die bayerisch-österreichische Grenze die Waren geschmuggelt haben, zum Beispiel lebende Schweine. Da kann die Josefine Lechner viel darüber erzählen. Ja, und so haben wir zu jedem wichtigen Thema im Chiemgau haben wir uns einfach eine Wanderung überlegt. Und diese Wanderungen gibt es jede Woche, die gibt es kostenlos. Und die finden auch bei jeder Teilnehmerzahl statt. Also auch wenn da nur einer oder zwei stehen, dann gibt es die trotzdem, die Wanderung.
Dann also auf in den Chiemgau. Meine Unterkunft liegt auf halber Höhe im Bergsteigerdorf Schleching. Ein idealer Ausgangspunkt für Aktivität, gleichwohl ob Spaziergang, Wanderung oder auch die schon angesprochene alpine Wanderung. Im Dorf stehen eher die Idylle und der Blick auf die Berge im Vordergrund. Der Name der Unterkunft macht der Gegend alle Ehre. Das Alpenhotel Der Horm findet man im Ortsteil Ettenhausen am Talende. Außen sieht es aus, wie er sich fürs bayerische Gasthaus gehört. Holzbalkone, Blumen, ein schöner kleiner Biergarten und vor allem wundervolle, gemütliche Zimmer. Wieder eröffnet wurde das Haus erst Mitte Juli, nachdem es vom Ehepaar Ries liebevoll umgebaut worden war. Daheim trifft für alle Hessen zusätzlich, weil der Thomas Ries einen in wundervoller südhessischer Dialektfärbung empfängt. Seine Frau und er hatten sich verliebt. Erst in die Region, dann in ein eigenes Haus und schließlich in das alte Wirtshaus, das jetzt wieder im frischen Glanz erstrahlt. Ankommen, einziehen, wohlfühlen. Jutta Ries, erfolgreiche Architektin, hat ihr Bestes bei der Renovierung gegeben. Liebevolle Details machen den wohnlichen Unterschied zum traditionellen Gasthof, so wie er einmal war und aus Altersgründen zum Verkauf stand. Als Gast hat man es gut und am nächsten Tag kann man dann gleich loswandern. Wandern nach einem großartigen Frühstück. Gesund war es mit frischen Blau- und Himbeeren, Joghurt, Käse, Laugenbrezel. Naja, und jetzt soll's losgehen. Als Thema der ersten Tour habe ich mich übrigens für die Schmuggler entschieden, denn der Schmugglerweg startet direkt am Hotel und vor der Tür wartet Wanderführerin Josephine Lechner.
Also wenn wir jetzt hintergehen zum Globensteinpass und zum Gasthaus Globenstein, ist es also wirklich eine sehr gemütliche Wanderung, die gut für Familien und für Leute, die jetzt nicht so viel gehen wollen, machbar ist. Sie hat ein bisschen Steigung drin, also wir werden vielleicht 250 Höhenmeter sowas machen. Das geht immer so moderat dahin und zum Schluss haben wir nochmal ein bisschen einen Abstieg, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Dann kommt dann zu dieser Hängebrücke runter, wo man dann eigentlich ganz schön spektakulär die Tiroler Ache überqueren kann. Und dann finde ich dieses Gasthaus und diese kleine Kapelle, das ist sehr beschaulich da dort und da kann man dann gemütlich Einkehr machen. Also es ist ein schöner, gemütlicher Spazierweg. Juhu. Der Name Schmugglerweg stammt tatsächlich aus den Zeiten der beiden großen Weltkriege, also vor, zwischen und nach den Weltkriegen, also als Zoll praktisch auf die Waren aufgeschlagen wurde. Und dann ist überwiegend eigentlich Rum, Zigaretten, Branntwein, aber auch Käse ist auch geschmuggelt worden. Also alles das, wo der Zöllner gesagt hat auf der Straße, haben Sie was zu verzollen, alles das ist praktisch geschmuggelt worden. Also die Schmuggeltradition geht noch nicht so weit zurück. Der Globenpass ist ein uralter Handelsweg, wo schon immer Waren von Österreich nach Bayern transportiert worden sind. Sicher auch damals schon geschmuggelt, aber der Schmuggelbedarf, sage ich jetzt mal, ist eigentlich eher in jüngerer Geschichte durch den Zoll entstanden.
Im Moment habe ich so das Gefühl, wenn ich Schmuggler wäre, das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Nein, kommen noch steilere Stücke?
Es kommen noch steilere Stücke, genau. Aber es ist natürlich so, dass das natürlich auch ein bisschen ausgebaut worden ist. Das war natürlich schon mehr wurzelig und mehr am Berg, weil man wollte ja nicht gesehen werden und nicht so wie hier so komfortabel spazieren gehen. Ja.
Also das ist jetzt hier etwas für touristische Schmuggler?
Genau, für touristische Schmuggler. Soll es denn einmal wieder zur Grenzschließung zwischen Österreich und Bayern kommen, ist es vielleicht wieder interessant. Wenn man sich das Gelände hier anschaut und jetzt mal diesen breiten Weg wegdenkt, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass man halt hier in diesem Dickicht eigentlich recht gut sich hat verstecken können. Ja? Und dass man da sind bestimmt nicht alle auf einem Weg gegangen, sodass man halt nicht direkt ja, den Zöllnern da und den Grenzern da ausgesetzt war. Hier ist ja der Gletscher durchgegangen. Also das ist ja hier eine Formation, die geschaffen worden ist durch die Eiszeit. Und da gab es halt dann, wie die Gletscher zurückgegangen, sehr viel Felsstürze. Und da kam halt auch ein großer Fels runter und der ist in der Mitte drin gespalten. Und umgangssprachlich heißt es gekloben. Und das ist hier der Klobenstein. Und da gibt es natürlich eine Sage dazu. Die Sage wurde dann in die christliche Zeit natürlich verlegt, weil da passt sie halt besser. Also da ging ein armes Mütterchen hier entlang und dann wollte da, also dann kam gerade dieser Stein den Berg herab und dann hat sie sich niedergeworfen und hat zur Mutter Gottes gebetet und dass halt der Stein sie nicht trifft. Und dann ist angeblich der Stein, wir gehen dann nachher durch den Stein durch, dann ist der angeblich genau an dieser Stelle, wo sie gestanden ist, auseinandergekloben in die zwei Teile und hat sie nicht erwischt. Und das ist der Mutter Gottes zu verdanken und der ist da auch die Kapelle gewidmet. Drüben steht jetzt die Streichenkirche. Vermutlich ist das jetzt eigentlich bloß noch ein Rest von einer Burgkapelle oder standmannlich Burgkapelle. Also da war eine größere Burg, die Streichenburg da oben. Und der Name kommt von am Strichen. Am Strichen ist praktisch am Übergang die Streichenkapelle. Die ist dem St. Servatius geweiht. Die hat eine sehr schöne Fresken drin zum Anschauen. Das ist eine sehr nette kleine Kapelle und hat unterhalb ein Gasthaus. Und dieser Schmugglerweg ist also nicht nur auf unserer Seite, wo wir hier gehen, praktisch gegangen, sondern er ging auch auf der anderen Uferseite. Wir haben da unten haben wir jetzt praktisch die Tiroler Ache und der ging praktisch auch auf der anderen Seite. Also man kann diesen Weg dann, wenn wir jetzt dann zur Globensteinkapelle kommen, dann kann man dann da hinten noch so raufgehen und kommt dann oben bei der Streichenkirche raus und geht dann von der Streichenkirche über das Gasthaus am Streichen runter und kommt dann wieder nach Schleching raus. Also das ist aber dann eine größere Rundwanderung. Da braucht man dann schon so um die 4 Stunden, bis man rum ist.
Josephine Lechner ist geprüfte Bergwanderführerin. Wer mit ihr unterwegs ist, spürt nicht nur Ortskenntnis und Sachverstand, sondern im positivsten Sinn auch reflektierte Heimatliebe zu Landschaft wie Menschen. Selbstverständlich gehören ihre Touren zum Wanderherbstprogramm. Den begonnenen Weg hätte ich bequem auch zu Ende laufen können und wäre glücklich gewesen nach getaner Bewegung. Aber Journalisten machen ja alles immer in konzentrierter Form. Am Nachmittag ist folglich noch eine zweite Tour vorgesehen. Die Chiemgauer Holzknechte sind Thema. Die inhaltliche Vorbereitung startete deshalb folgerichtig im Holzknecht-Museum von Ruhpolding. Holzknechte?
Die Holzknechte selber sind also die Forstarbeiter, die Holzfäller, die sich im eigenen Selbstverständnis auch heute noch als Holzknechte sehen, auch wenn die Berufsbezeichnung natürlich eine ganz offizielle ist, Forstfacharbeiter, Forstarbeiter oder wie auch immer. Aber sie sehen sich selber auch noch als Holzknechte.
Patriarchalische Begriffe halten sich offensichtlich, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sich heutige Forstarbeiter an die anstrengende Vergangenheit erinnern können, wenn sie mit modernen Harvestermaschinen in den Wald fahren. Am Job selber hat sich ja nicht viel geändert. Die Arbeitsumstände sind nur völlig anders geworden, sagt Dr. Ingeborg Schmid, die neue Leiterin des Museums.
Die Geschichte ist ganz schnell erzählt, dass in früherer Zeit diese Holzknechte für ihre schwere Arbeit, die sie in den Wäldern verbracht haben, am Montag in den Wald gegangen sind und am Freitag wieder zu Hause bei ihrer Familie waren und unter der Woche miteinander gehaust haben in der Nähe ihrer Arbeit im Wald. Und zu diesem Zweck haben sie sich Hütten erbaut in den unterschiedlichsten Ausführungen, von ganz einfachen bis später auch zu gemauerten Hütten. Und sie haben dort ihre Woche verbracht. Und wie mit der Technisierung und der Entwicklung des Forstwesens von der Anlage von Forstwegen bis hin zur Beschaffung oder Transport mittels Maschinen, das nicht mehr so notwendig war, dass sie von Montag bis Freitag im Wald waren, sind diese Hütten dann dem Verfall preisgegeben gewesen. Und da haben diese Forstleute selber erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Hütten zu sichern. Und das hat man dergestalt getan, dass man sie im Vorort abgetragen hat und 1:1 hier im Museumsgelände wieder aufgebaut hat.
Rausgekommen ist ein ziemlich informatives Freilandmuseum über die Geschichte der Holzwirtschaft und damit auch eine Geschichte über die wirtschaftliche Entwicklung des Chiemgaus. Die Region zwischen Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Traunstein und Rosenheim war und ist bekannt für Salz, Sole und Salzgewinnung. Für die Salinenstädte Reichenhall, Traunstein und Rosenheim wurden riesige Mengen an Holz gebraucht zur Versiedung der Sole und damit der Herstellung des weißen Golds dieser Zeit. Salz. Holzknecht, Wandertourführer Stefan Biermoser.
Natürlich haben die hohen Herren in München immer Geld gebraucht, der Staat, genauso wie heute. Und über Jahrtausende, auch die letzten Jahrhunderte, das weiße Gold. Und das haben die gebraucht natürlich. Und darum war es so wertvoll.
Die gewonnene Sole musste zu den Salinen transportiert werden. Dies geschah im frühen 17. Jahrhundert mit der ersten Sole-Pipeline der Welt, oberirdisch und ebenfalls aus Holz. Das Jubiläum der Pipeline steht im nächsten Jahr an, sagt Ingeborg Schmid.
Im Jahr 2019 wird 400 Jahre Sohleleitung begangen. In Traunstein sind die Vorbereitungen zu dem Jubiläum im vollen Gange. Es wird eben dieser Salineberg eröffnet. Es wird entlang der historischen Sohle-Leitung Veranstaltungen geben. Und es werden eben die verschiedenen Elemente und Kultureinrichtungen, die sich diesen Elementen widmen, mit einbezogen.
Damit ist klar, es wurden Massen von Holz benötigt und die schafften die Holzknechte in mühsamer Arbeit aus den Wäldern. Als Symbol findet man deshalb im Holzknechtmuseum ein riesiges Wasserrad.
Und zwar das Wasserrad in dem Sinn das Symbol für die Verbindung von Salz und Holz und auch der Ursprung des organisierten Holzfällens. Denn die Salzgewinnung hat danach verlangt, dass man Unmengen von Holz gebraucht hat. Und durch die Nähe der Saline Traunstein erklärt sich auch, warum hier in den Wäldern so viel Holz gefällt wurde. Und die Sohle-Leitung, die hat das möglich gemacht, dass das Salz die Wege zurückgelegt hat bis zu dem Moment, wo es dann die Sohle dann gesotten worden ist und das Salz übrig geblieben ist. Und damit ist das Wasserrad wirklich diese Symbolik von diesen beiden Elementen und von der Symbiose Salz-Holz.
Diese fantastische Geschichte kann aber nicht über die Arbeitsbedingungen der Holzknechte hinwegtäuschen.
Es war schlichtweg Arbeit. Es war die Notwendigkeit, die Bäume zu fällen, die Bäume zu transportieren und ins Tal zu bringen und das bei der Überwindung von riesigen Höhenunterschieden, Geländestufen, mittels Wasserbringung. Man hat sich die Tiere zunutze gemacht, aber dennoch war einfach unendlich viel Gefahr und Muskelkraft und Ausdauer notwendig.
Und das Berufsrisiko Unfall und Tod war an der Tagesordnung. Arbeitsschutz, ein Fremdwort.
Dem historischen Holzknecht ist außer Beten nicht viel geblieben. Ja.
Da es keine Hilfe von Arbeitgebern gab, schlossen sich die Menschen zusammen, um wenigstens eine Absicherung der Angehörigen zu gewährleisten.
Eine Erscheinung von diesen prekären Bedingungen war, dass sich die Holzknechte sehr früh organisiert haben, indem sie sowas wie eine Sozialkasse eingeführt haben, um sich gegenseitig zu helfen, wenn jemand zu Schaden gekommen ist. Und das ist dieser Vincenzi-Verein, der eben auch im nächsten Jahr seine 400 Jahre feiert und sich eben dessen besinnt, dass man da schon früh zur Selbsthilfe gegriffen hat.
Das alles zeigt das Museum. Arbeits-, Unterkunfts- und Verpflegungsbedingungen stehen im Vordergrund. Gesammelt und gegründet vom Vincenzi-Verein der Holzknechte. Sehenswert und wichtig, wenn man anschließend bei der Wanderung verstehen will, wie die Menschen gelebt haben. Dafür ist Stefan Biermoser verantwortlich. Die Tour mit ihm beginne ich schon gegen Abend.
Ja, also vom Parkplatz Urschlau geht man eine knappe Stunde hinauf zu den Rödelmoosalmen. Das sind so 7, 8 Almen da droben, ein herrliches Almengebiet. Rundherum die Berge, die Hörndlwand zum Beispiel, die Gurnwand. Da oben ist ja auch eine Triftklause, die wir uns anschauen dann. Und Triftklause, das hängt eben zusammen. Aber das erzähle ich dann oben nochmal mit dem Holz. Flößen praktisch, das man gebraucht hat in der Saline in Traunstein.
Und schon geht's bergauf. Sanft und stetig, begleitet von Stefans Kommentaren zur harten Arbeit der Holzknechte. Dabei wird auch klar, dass sich das mit der harten, gefährlichen Arbeit bis in die 1950er Jahre gehalten hat.
Da kam dann die Motorsäge und das war natürlich die Revolution. Obwohl nur das Bayerische Forstamt zum Beispiel, die haben das gar nicht erkannt, was das für die Zukunft bringen wird. Damals von 57, ich glaube, da waren es 2% oder 3%, die in Bayern sich so eine Maschine zugelegt haben. 3 Jahre später waren es über 90%, so viel ich es im Gedächtnis habe. Also, wie gesagt, hat sich dann enorm schnell durchgesetzt und die Motorsäge hat also bravourös gesiegt.
Wer also, wie der Biermoser Stefan, zur älteren Generation gehört, kann sich noch gut an harte Zeiten erinnern.
Ich zum Beispiel habe das alles noch erlebt. Die Holzknechte, die mit den Schlitten runtergefahren sind, die Bauern mit den Pferden. Und wenn die beim Jagdhaus vorbeigefahren sind, wo mein Vater war, dann haben die geschnauft, weil da war ein Stück, war da ziemlich flach. Und da mussten die kräftig ziehen und die Bauern haben da die Pferde da angetrieben, damit sie ja nicht stehen bleiben. Denn wenn die mal stehen bleiben, dann ist es schwer, wieder loszukommen. Also die Pferde haben so ein Glöckerl dran gehabt alle und das Läuten. Und also das war, vergesse ich nie, also unwahrscheinlich schöne Erlebnisse in der Jugend.
Und so wird der Knochenjob natürlich auch etwas romantisiert.
So lange ist es noch gar nicht her. In meiner Kinder- und Jugendzeit, da war das noch aktuell. Ich habe das alles noch erlebt. Das waren für uns im Winter zum Beispiel die tollsten Rodelbahnen. Das waren wie Bobbahnen. Das war ja, besser geht's ja gar nicht. Gell? Da sind wir Rodeln gegangen, Schlittenfahren gegangen. Und wenn wir dann ein bisschen älter geworden sind, also in den 60er Jahren dann, ja, mein Gott, da haben wir die jungen Dirndln haben wir da mitgenommen. Bei Mondschein, gell? Bei Vollmond auf die Berge hinauf und so. Ja, also so war das. Aber erzähle ich das heute meiner Tochter, uralt.
Es geht weiter bergauf. Der Wildbach rauscht und der Stefan berichtet vom Herausschaffen der Baumstämme per Schlitten oder vom Driften des Holzes durch die Bäche.
Hier in der Urschlauer Ache wurde Holz geflößt, also genau gedriftet, hat man da bei uns gesagt. Und zwar von der Rödelmoos herunter und von der Eschelmoos herunter. Und da stehen zwei Driftklausen, also eine Rödelmoos, eine Eschelmoos. Und das sind praktisch Talsperren. Da hat man das Wasser aufgestaut, vor allem im Frühjahr natürlich, das Schmelzwasser. Da hatte man gleich sehr viel Wasser. Und man hat in die Schlucht hat man das Holz geworfen. Und dann hat man die Schleusen geöffnet und hat halt somit das Holz nicht nur ins Tal befördert, sondern bis nach Traunstein. In Traunstein stand ja eine Saline. Jetzt wird sie sagen, ja, Traunstein, da hat es noch nie Salz gegeben. Das stimmt. Aber in Bad Reichenhall gab es Salz, und gibt es immer noch Salz. Bad Reichenhaller Salz kennt wahrscheinlich jeder. In Bad Reichenhall ging das Holz aus, so um 1600 oder vor 1600 schon. Und man brauchte deshalb eine neue Saline, wo man viel Holz hatte. Und es war Traunstein. Und das Einzugsgebiet von Traunstein, wie Inzell, Ruppolding vor allen Dingen und Bergen, da hat man dann das Holz genommen für die Saline in Traunstein. Und da wurde praktisch die erste Pipeline der Welt gebaut, und zwar von 1616 bis 1619. Die erste Pipeline der Welt von Bad Reichenhall nach Traunstein. Und da musste man fast 300 Höhenmeter überwinden und dazu brauchte man 7 Pumpstationen. Also Wasserkraft, mit Wasserkraft hat man da eben diese Pumpen betrieben. Und somit ist das Solisalzwasser von Bad Reichenhall nach Traunstein gepumpt worden. Und gelaufen ist es in Holzrohre. Und die Holzrohre waren 3 Meter lang, wurden zusammengesteckt. Und so hat das funktioniert. Und zwar oberirdisch, weil Salzwasser gefriert ja nicht. Also bei oberirdisch hat diese Leitung funktioniert und die musste natürlich immer abgegangen werden und genau geschaut werden, ob die Leitung auch immer dicht ist. Also das wurde gemacht und diese Holzrohre sind zum Teil heute noch erhalten, weil die auch Salz eben konserviert.
Und einmal mehr wird klar, der Job der Holzknechte war hart und hatte so gar nichts Romantisches. Es fällt schwer, sich das vorzustellen, wenn man gemächlich den Berg hinaufgeht und nebenan der Bach plätschert. Andere Zeiten halt, sagt der Stefan Biermoser. Trotzdem, heute bei der Bewegung in frischer Luft, da wird das Herz wieder fröhlich. Und wie steht's in der Region denn um die glücklichen Kühe? Auf der Alm sind sie glücklich, sagt Josefine Lechner, auch wenn so eine Alm viel Arbeit macht.
Also was wir hier sehen, ist eine Gruppe von Kälbern. Das ist recht praktisch, weil die kann man gut alleine lassen. Die muss man ja nicht melken, die Kälber. Also in den 50er Jahren war es so, dass es ungefähr 7000 Kühe auf den Almen gab und 15.000 Kälber. Und jetzt ist es so, dass es jetzt ungefähr 21.000 Kälber gibt und gute 1.000 Kühe noch auf den Almen gibt. Also das nimmt rasant ab, weil die Kuh eben Arbeit macht, weil die gibt Milch. Und dann muss man sich überlegen, was man mit der Milch macht. Die müssen dann Käsen oder Quark machen oder irgendwas und das muss jemand kennen. Und da muss man vor allem die Anforderungen der EU an so eine Käseproduktion, die muss man erfüllen. Es ist halt unheimlich schade, weil der Omega-3-Fettsäurengehalt zum Beispiel von der Milch, wenn eine Kuh auf der Alm ist und man trinkt diese Milch, die ist wesentlich höher. Also die Milch wäre für uns viel gesünder, wenn wir nur Almmilch trinken, als wie wenn die Kühe halt unten sind, im Stall stehen und Silo vielleicht fressen.
Ja, ich stehe schon auf Alm und Buttermilch zum Beispiel. Wenn allerdings die Alm etwas tiefer liegt und gut für uns Touristen erreichbar ist, dann ist es schnell nicht mehr so weit her mit der Milch und dem Käsen oder der Butter. Das habe ich am Ende der Holzknechtwanderung festgestellt, als ich mit dem Biermoser Stefan auf der Langerbauer Alm oberhalb von Ruhpolding ankam.
Ja, und hier sieht man dann schon die ersten Almen. Wie gesagt, 7 oder 8 Almen sind es da herum in Rödelmoos. Ein herrliches Almengebiet, wunderschön gelegen. Da auf der rechten Seite sehen wir die Hochscharte und dann jetzt links die Gurnwand und dann weiter vorne noch die Hörndlerwand. Also wunderschöne Kletterberge auch und für Bergsteiger, Naturfreunde, Kletterer ein wahres Paradies. Tierquälerei ist natürlich keine Tierquälerei. Zum Almabtrieb, da haben die Kühe natürlich ihre Festtagsglocken dran, aber auch nicht alle, sondern nur die Führungskuh oder ein paar Führungskühe. Ansonsten sind es normale große Glocken, man sieht es da. Und die sind enorm wichtig natürlich. Also meine Tochter ist letztes Jahr und heuer auf einer Almdrum-Sennerin. Und wenn die Viecher suchen müssen, wenn die keine Glocken hätten, wäre es aussichtslos, denn das Gebiete, Almgebiete sind so weitläufig mit Hügeln, mit Schluchten. Also man braucht die ganz, ganz dringend. Und es ist garantiert keine Tierquälerei.
Also den Kühen geht's gut, uns auch. Es war schon gegen Abend und kurz vorm Ziel fing der Stefan an zu träumen. Beziehungsweise er sagte, er habe eine Halluzination.
Ich sehe so vor mir ein schönes Weißbier stehen, gell? Noch nicht wirklich zum Trinken. Also muss man schauen, ob aus der Halluzination auch wirklich eins dann dasteht.
Wir werden uns überraschen lassen.
Ja. Diese Überraschung sah ganz anders aus, denn am Eingangstor der Alm stand Ruhetag. Der Stefan aber kennt die Sennerin und schon durften wir Platz nehmen. Aus der Halluzination wurde ein echtes Weißbier, nur die Hoffnung auf eine Brotzeit löste sich mangels Brot in nichts auf. Stattdessen gab es von Sennerin Corinna ein Schnapsal und eine Lektion in Sennerei, wie sie auf touristischen Almen heute stattfindet.
Also wir sind da herum hauptsächlich zuständig, dass wir die Gäste bewirten. Wir haben bis vor 2 Jahren haben wir noch Kühe gehabt und haben gemolken. Und jetzt kriegen wir praktisch von unserem Nachbarn die Milch und deren Käsen. Und dann untertags eigentlich die Gäste bewirten mit Brotzeiten, Kaiserschmarrn und Getränke.
Und wie steht's um die Einsamkeit auf der Alm? Naja, teils, teils, meint Corinna.
Wir haben Dienstag immer Ruhetag und wir haben zum Glück ein Auto herum und können immer runterfahren. Natürlich abends, wenn keine Gäste mehr da sind. Also da sind jetzt wir, sage ich mal, schon noch nah am Dorf. Und also Handy funktioniert bei uns nicht. Wir haben kein Fernsehen, wir haben nur ein Radio, zwecks dem Wetter einfach. Aber es ist schön, also es ist wirklich schön. Und für uns ist dann eher wieder Umstellung im Herbst, wenn dann wieder das Handy funktioniert, wenn der Fernseher geht, wenn Telefon. Das ist dann eher wieder Stress, findet ihr, und zu viel Informationsfluss.
Und so sitzen wir dann auf der Holzbank, schauen den Kühen zu und machen uns nach dem Schnapsal wieder auf ins Tal. Schon schön hier auf der Alm, entfährt es mir. Der Biermoser Stefan nickt und meint, für die Touristen schon. Ich denke an das, was mir Josefine Lechner am Morgen gesagt hat.
Das ist eine junge Sennerin und die haben daheim eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Und sie sagt, sie möchte gern 10 Kühe haben da drinnen. Und aus diesen Kühen will sie Milchprodukte herstellen und die will sie verkaufen. Und sie will nicht in groß gehen, sondern sie will das in einem kleinen Rahmen machen und dafür hohe Qualität. Sie möchte auf Demeter umsteigen und die haben eben diese Alm da oben am Berg kauft und versorgen da oben die Leute 100% mit ihren eigenen Produkten. Da kann man Käse umessen, Quark essen,
Würstel essen, Greiherz essen und nebenbei kann man dann das Schweindl, das, von dem das Greiherz ist, also oder das nächste Schwein, das kann man dann auch noch anschauen. Also und ich finde es schön, wenn junge Menschen so eine Vision und so eine Leidenschaft haben, da ja, in diesen Weg zu gehen, weil er ist ja doch ein bisschen, dass man sieht, wenn man das bei klarem Verstand betrachtet, muss man sagen, ob sich das rechnet, ja.
Jenseits der Wanderidylle bleibt dann doch ein schwieriges Geschäft zwischen hohen Bergen. Wir Touristen sind ja die echte Natur nicht mehr gewöhnt und beim Wandern haben wir es nicht so sehr mit der Bewegung. Sei also, sagt Wanderführer Stefan.
Im engen Bereich, im Ort und um den Ort, da sind die vielen Touristen. Und sobald es ein bisschen weiter hinausgeht, verdünnt sich das gewaltig. Also Wanderurlaub, so was Schönes, in die Berge zu gehen. Aber ja, viele machen es halt doch lieber im Umfeld des Ortes Ruppolding dann ihren Urlaub.
Sind wir als Touristen einfach zu faul geworden?
Jein, nicht unbedingt. Es nimmt eher wieder zu, dass die Gäste wieder in die Natur hinausgehen, auf die Berge und wandern gehen. Aber die große Mehrzahl der Gäste, die will lieber einen geruhsamen Urlaub, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht ein bisschen im Auto unterwegs sein vor allen Dingen und die Umgebung erkunden. Aber richtig in die Natur hinausgehen, das sind jetzt nicht so viele, leider.
Vielleicht ändert sich ja jetzt was mit dem Wanderherbst. Wandern ist gesund, das habe ich immerhin in den Tagen im Chiemgau festgestellt. Und ich bin ja noch weiter gewandert, zum Beispiel mit der Geli Egger und ganz vielen kompletten Familien. Sinn der Sache, Kräuter finden und was draus machen. Treffpunkt für den Kräuterspaziergang ist schon eher in der Ebene beim Landhaus Tanner am Mühlberg in Waging am See.
Zur Kirche rauf, eine Wallfahrtskirche mit einem tollen Ausblick. Über das Land und über die Seen ist total herrlich. Wer das noch nicht kennt, wird begeistert sein. Der Weg darauf ist ideal, um die Wildkräuter zu sammeln, weil wir einfach nicht direkt unmittelbar an einer gedüngten Wiese sind, was mittlerweile relativ schwierig ist zu finden, weil halt einfach alle Flächen landwirtschaftlich genutzt ist. Die Kräuter, die wir jetzt sammeln, ist für eine Kräuterbutter, die wir dann selber herstellen. Wir machen auch die Butter selber, da haben dann die Kinder gefragt. Kennt ihr schon wahrscheinlich? Wir brauchen da jetzt nicht allzu viele Kräuter, aber ein bisschen was, ich sage euch dementsprechend wie viel. Wir gehen dann durch den Wald runter, der ist auch recht schön, da haben tolle alte Buchen, haben wir einen guten Schatten, ist nicht so heiß da drinnen. Gehen dann zum Tanner zurück, der Tanner hat uns eine Kräutersuppe gekocht, die ist inklusiv im Preis. Die Kräuter bringe ich aber im Vorhinein ihn immer schon vorbei, weil das einfach relativ viel haben, was wir da brauchen. Dann starten wir. Die Wanderungen an sich mache ich seit 7 Jahren. Ich habe das 4 Jahre in Garmisch gemacht und hier ist jetzt das 3. Jahr. Und der Ursprung ist eigentlich vor ca. 25 Jahren entstanden. Ich habe Ausbildung gemacht in der Apotheke und da sind einfach, ist dieses Interesse und mein Herz zu den Kräutern ist da einfach entwickelt und hat, ist gewachsen damit. Ja. Pflanzen dabei, da wo man sich denkt, das sind relativ banale Pflanzen, aber vielleicht weiß auch der ein oder andere nicht, wie viel Tolles das in diesen Pflanzen drinsteckt. Der Löwenzahn kennt natürlich ja jeder, ist eine ganz tolle Pflanze, weil er nämlich Bitterstoffe hat. Diese Bitterstoffe haben aus den herkömmlichen Gemüsesorten, die wo man aus dem Laden kennt, wie Chicorée oder Radicchio, die haben weitgehend weggezüchtet, leider. Also früher als Kind war das alles viel bitterer eigentlich. Wahrscheinlich denkt man sich einfach, die Menschen haben keine Lust auf das Bitterne oder schmeckt denen nicht so gut, deswegen ist das leider viel weggezüchtet worden. Die Magen- und Gallensäfte werden angekurbelt, man hat eine bessere Verdauung. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, dann kannst du dir des Öfteren einfach vorm Essen Löwenzahn oder halt Bitterkräuter zu dir nehmen und dann wird die Verdauung schon mal angeregt und hast du früher bessere Verdauung. Außerdem reinigt er auch die Leber. Es ist auch mittlerweile bewiesen, dass der Löwenzahn gegen einige Krebssorten sogar hilft. Und man hat ihn im Garten und mag ihn nicht, weil er bis zu 2 Meter lange Wurzeln hat. Dabei war er eigentlich wirklich toll. Ich finde es total lecker.
Wie viele Stunden ist man wandern? Weiß ich nicht.
Weiß nicht. Eine Stunde werden wir wandern, oder? Eineinhalb sowas. Ist das okay? Aber wir bleiben ja immer wieder stehen, also du wirst dich nicht überanstrengen. Oh. Das ist wieder was Ideales für die Kräuterbutter, aber nur bis zu der Größe. Ein Giersch. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Im Garten ist er lästig, weil er sie einfach extrem vermehrt, extreme Wurzeln hat. Ist aber sehr vitamin- und mineralstoffreich.
Kann man ja wie Spinat essen, oder?
Kannst du wie Spinat verkochen, kannst auch in Salat mit reinschneiden und ist, wie gesagt, wahnsinnig gesund. Früher haben sie die Menschen auch dementsprechend ernährt. Haben es natürlich auch kein Geld gehabt, wie nach dem Krieg war der Giersch zum Beispiel ein ganz tolles Gemüse. Es ist natürlich mittlerweile sehr gemütlich, in ein Geschäft zum reingehen und sich sein Gemüse zu kaufen, was ich genauso mache, klar. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie lange das Gemüse im Laden schon liegt. Es wird jeden Tag wieder aus der Kühlung geholt, wird zugeschnitten und schaut aus wie neu. Aber die Vitamine haben halt weitgehend dann oft schon verloren, was sehr schade ist. Die Wildkräuter mit den tollen Inhaltsstoffen, die wachsen da einfach, ohne irgendwie gedüngt zu werden oder irgendwelche Kräuter daneben auszuzupfen. Eine Tomate oder Salat würde da niemals überleben. Also so kraftvoll sind diese Pflanzen einfach auch. Und du kannst es da halt frisch von dem Platz, den du dir selber ausgesucht hast, zu der Zeit holen, wann du möchtest. Also frischer geht es halt auch nicht. Und es ist umsonst. Das ist das weiße Wiesenlaubkraut. Die Blüten schauen ganz lieb aus. Du kannst da gut so eine Deko mal auf ein Dessert drauf tun. Oder einfach halt eine Glaskaraffe, wenn du da Wasser drin hast. Gibt einen leicht süßlichen Geschmack ab. Das Kraut an sich kannst du auch gut für einen Salat verwenden oder auch für die Kräuterbutter. Aber nur den oberen Trieb, weil das dann relativ hart wird von der Struktur. Vom Geschmack her ist es erbsenähnlich. Von der Wirkung her, von der Heilwirkung, ist es entschlackend. Also das regt die Nierenfunktion an. Wenn du eine Entschlackungskur machen möchtest, sind die Labkräuter sehr ideal.
Was ist das?
Das da?
Ja.
Das ist das indische Springkraut. Schauen wir uns das da vorne mal an. Schau mal, da ist ein kurzes Gräser.
Ja, das kenne ich. Da kann man auch nur so auf.
Das zieht langsam viele Samen weg, gell?
Ja, und da kann man die Weißen essen, die Kernchen. Da kann man die Weißen
essen. Kann man essen, ganz genau. Der Jakob hat es gerade angesprochen. Das indische Springkraut.
Kann man also ohne Zwicker und dann platzen sie auf. Aber wenn man die weißen Kerne dann sieht, kann man essen und die braunen.
Und die braunen. Genau. Der Jakob kennt sich ganz gut aus mit dem indischen Springkraut. Das bei uns leider eine ziemliche Plage einerseits ist, weil das den heimischen Pflanzen den Platz wegnimmt. Am Chiemsee sieht man es auch ganz extrem leider. Da haben manche Schilfgürtel wirklich überlagert von dem Springkraut. Man wird dem Ganzen auch nicht her. Es ist hauptsächlich bei uns eingeführt worden, weil es die Bienen gern mögen. Also es ist ein Futter für die und eine Nahrung für die Bienen. Man kann es aber auch andersweitig nutzen. Also du kannst die Blüten, die finde ich sehr schön sind, auch zur Dekoration zum Beispiel hernehmen. Oder du kannst ja aus den Blüten auch ein Gelee kochen.
Wissen Kinder überhaupt noch, was man mit Kräutern alles anfangen kann?
Mittlerweile schon wieder, ja. Also es wird da viel gemacht in den Schulen oder auch in Jugendherbergen. Die kennen sich gar nicht so schlecht aus eigentlich. Also die haben da wirklich eine Ahnung. Und der Rotklee ist bei uns, oder fangen wir mal so, als Kinder hat man den immer auszuzelt. Ich glaube, das weiß auch noch jeder.
Oh ja, das tue ich immer noch.
Das tue ich immer noch. Ich nimmer. Von der Wirkung her ist er in Wechseljahrprodukten drinnen oder auch Hautcremes. Also es gibt einige Rezepte vom Rotklee für Hautcremes. Wir nehmen den jetzt, wenn wir schöne finden, mit, weil er einfach ideal von der Farbe her für die Kräuterbutter ist.
Danke, ich habe ihn gefunden.
Kannst du auch immer aufgießen, als Tee zum Beispiel, bei sämtlichen Kräutern. In Rohform haben die Kräuter natürlich am besten, weil einfach nichts verkocht ist. Aber manche Sachen wird es zum Beispiel ein Löwenzahn, wenn du jetzt keine Lust hast auf einen Tee oder auf einen Salat, dann kannst du dir genauso verkochen wie einen Spinat. So, du zeigst mir her, wie das gemacht wird, die Bianca. Sag mir, wie das gemacht wird.
Ich weiß auch, wie es geht.
Sag mal, ganz fest schütteln.
Ich will auch eins schütteln.
So fest geschüttelt werden, bis es Butter wird.
Ich will auch schütteln.
Jeder darf einmal und jeder muss einmal. Moment.
Das kenn ich. Das kenn ich. Selbstgemachte Butter.
Ganz fest.
Jetzt aber kräftig, genau. Gas geben. Also das Ganze läuft über eine Anmeldung über mich. Das wäre die Telefonnummer 0160 94 707 393 oder einfach über die Touristinfo
die haben natürlich genauso meine Daten. Das Ganze kostet inklusive der Suppe 14,50 und Kinder bis 8 Jahre 8 Euro.
Und die Suppe hat geschmeckt und die Kräuterbutter mit den frisch gepflückten Zutaten in der von den Kids geschüttelten Schlagsahne, aus der mit Kraftanstrengung die Butter wurde. Ja, ich habe noch mehr erlebt. Von Genüssen und Menschen, die damit zu tun haben, berichtet ein weiterer Podcast. Kommt in den nächsten Tagen. Da erfahren Sie, warum der Chiemgau ideal ist, um Cranberries und Aronia-Beeren anzubauen. Wir kochen zusammen mit der Erfinderin der Chiemgauer Genusskiste und wir erfahren von Bayerns jüngster Wirtin, dass es gar nicht so einfach ist, mit original bayerischer Küche Gäste anzulocken. Fazit: Selbstgenuss macht viel Arbeit. Aber davon mehr in der nächsten Ausgabe des Deutschen Reiseradios. Weitere Infos auf unserer Website deutschesreiseradio.com kann man dort auch abonnieren, genauso wie den Podcast. Ein Klick genügt. Schauen Sie doch mal vorbei.